Verehrten Damen und Herren, es freut mich heute ganz besonders, Ihnen in Professor Brengelmann, einen Mediziner, Dr. Med, dann Dr. Ernat, Doktorat in Naturwissenschaft und in Philosophie, Direktor für Psychiatrie am Max-Planck-Institut in München. Und was mich hier ganz besonders freut, und das war jetzt beim großen Europäischen Kongress für Verhaltenstherapie, den Professor Brengelmann in München organisiert hat, wo ich auch dabei sein konnte, weil vor 15 Jahren konnte ich damals, wo Italien das Wort Verhaltenstherapie noch nicht kannte und ich ja italienischer Staatsbürger bin, habe ich die Hand erhoben und so wurde die Europäische Gesellschaft für Verhaltenstherapie begründet und ich habe sie damals dann nach Italien gebracht. Und da wurde mir gesagt, dass Professor Brengelmann unter den Teilnehmern die Galionfigur für Psychologie in Deutschland ist. Es freut mich ganz besonders, dass Sie, Professor Brengelmann, neben der offiziellen Arbeit im ehrenamtlichen Bereich einen solch großen Beitrag geleistet haben für die Psychiatrie und Psychologie. Und ich freue mich, dass Sie hier nach München gekommen sind, nach Innsbruck gekommen. Sie müssen heute ja nach München zurück. Und ich darf Ihnen jetzt das Wort übergeben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist selten, dass man so gut vorher aufgebaut wird und schwierig, einigermaßen damit die Bilanz zu halten, mit dem, was versprochen worden ist. Das ist besonders schwierig für mich, weil ich noch Probleme habe in Bezug auf die Einordnung in dieses Programm, wie ich da überhaupt reinpasse. Denn ich muss sagen, dass es außerordentlich selten ist, vielleicht einmal in 15 Jahren, dass ich vor solch einem Auditorium spreche und in der Regel nur mit Leuten, die mit Daten umgehen und sehr viel rechnen. Ich danke Andreas Resch für die Einladung und bewundere seinen Mut zur Erweiterung und Vertiefung des Welt- und Menschenbildes im Rahmen von Analyse und Synthese, was sehr wissenschaftlich klingt und wahrscheinlich auch ist. Nur sind die Begriffe der Wissenschaftlichkeit zwischen den verschiedenen Leuten, die Wissenschaft betreiben, außerordentlich unterschiedlich. Das muss ich gleich von Anfang an sagen, damit Sie sich nicht wundern, wenn ich etwas anderes sage, als andere Leute bisher besprochen haben. Vielleicht, ich war nicht dabei bei den Vorträgen. Aber sicher haben wir ein gemeinsames Ziel, nämlich in dem Rahmen dessen, was man in größeren Umfang als Wissenschaft bezeichnen kann, durch Analyse die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Menschen zur Schaffung einer positiven Lebensqualität zu nutzen. Als ich diesen Titel hereingab, vor ein paar Monaten, glaube ich, hatte ich den Ausdruck gewählt, Selbstkontrolle, soziale Kontrolle und Lebensqualität. In der Zwischenzeit sind neuere Daten reingekommen, nicht, dass sie irgendetwas umgeworfen hätten, sondern die geben mir die Gelegenheit, das Ganze in einem etwas breiteren Rahmen zu sehen und eine Qualifikation, eine Dimension hinzuzugeben, unter der ursprüngliche Titel dann gesehen werden kann, nämlich persönliche Effektivität im Sinne von Erfolgsorientierung, dass man im Leben, nicht nur bei der Arbeit, allgemein etwas leisten will und es genießen will und sich positiv dabei fühlen will. das ist der übergeordnete Gesichtspunkt. Ohne Stress lässt sich aber keine Erfolgsorientierung durchführen. Das heißt, einige haben ihn und andere haben ihn eben nicht. Und man muss sich dann arrangieren, jeder Einzelne, wie er oder sie seine positive Lebensqualität zur eigenen Zufriedenheit findet. Nicht im Sinne dessen, was die anderen Menschen denken, sondern in dem, was die persönliche Zufriedenheit ausmacht. Und in dem Sinne ist der Titel jetzt eigentlich persönliche Effektivität, Stress und Lebensqualität. Ansonsten ist alles, was vorweggedruckt wurde, noch Teil des Inhalts. Es ist nur breiter ausgelegt. Es ist vielleicht gut, dass ich, um das, was ich zu sagen habe, noch positiver klingen zu lassen später. Es sind keine leeren Versprechungen, die ich irgendwelchen Menschen geben kann, die sich selbst nicht helfen können, sondern das Zentrum der Lebenszufriedenheit besteht darin, sich selbst zufriedenzustellen, nicht darin, die Hilfe von anderen zu erwarten. Und wenn man das nicht alleine ganz schafft, muss man immer nur so viel von anderen Menschen nehmen, wie es notwendig ist, um auf den richtigen Weg der Freude, des Genusses und der Zufriedenheit zu kommen. Damit dieses etwas breiter herauskommt, dachte ich, sollte ich ein paar Worte oder vielleicht gute 5 Minuten oder vielleicht 10 Minuten darauf verwenden, was das Gegenteil in unserer Gesellschaft zurzeit zu sein scheint, nämlich Angst, Bedrohung, Stress und so weiter. Presse, Radio und Fernsehen überfallen uns täglich außer aller Proportion mit beängstigenden oder abwertenden Nachrichten, als ob sie es darauf anlegen würden, den Leser nach und nach mit Angst zu erfüllen, seine menschliche Würde herabzusetzen und ihm die Fähigkeit zu nehmen, sein Leben wirksam zu bewältigen und positiv zu gestalten. Sektiererische Gruppen und selbst christliche Religionsgemeinschaften veranlassen die Schwachen unter uns, auf großen öffentlichen Veranstaltungen zu erklären: Ich habe Angst vor dem Krieg. Ich habe Angst vor der Bombe. Ich habe Angst vor der Vergiftung. Oder einfach: Ich habe Angst und weiß nicht einmal warum. Wo würden wir hinkommen, wenn wir all diesen Ratschlägen folgen würden? Ich habe keine Angst. Und wenn ich eine hätte, hilft sie mir wenig. Es gibt Realitäten, die einem bis zur Existenzbedrohung hin Angst einjagen können. Aber gerade dies ist der Grund, nicht von der Angst zu reden, sondern etwas dagegen zu tun. Das heißt, sich selbst, für sich selbst in die Position bringen, auch mit den schwierigen Realitäten fertig zu werden und das Leben zu genießen. Und das kann man nicht, wenn man Angst hat. Die Motivationen und Ziele der Angsteinpeitscher sind schwer zu erkennen, aber die von ihnen ausgesandten Strafreize besitzen unnütze und selbst gefährliche Auswirkungen, wie die folgende Beschreibung zeigen soll, nämlich eine Beschreibung dessen, was in der Psychologie als Angstwirkungen und deren Nützlichkeit bekannt ist. Das will ich in 3 Punkten tun. Erstens, ein Strafreiz, mit dem eine Problemlösung erzielt werden soll, behindert oder verzögert gerade das Verhalten, mit dessen Hilfe das Problem tatsächlich gelöst werden könnte. Wenn man sich die Strafe verbietet und stattdessen jenes Verhalten verstärkt, das zur sachlichen Problemlösung beiträgt, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Probleme tatsächlich gelöst werden, anstatt neue zu schaffen. Zweitens, mit aversiven Reizen kann man in der Tat häufig eine sofortige oder baldige Verhaltensänderung erzielen. Viele Lehrer und Eltern ziehen es deshalb vor, ein unerwünschtes oder Fehlverhalten zu bestrafen, anstatt das dazugehörige positive Verhalten einfach nur zu belohnen. Politiker attackieren lieber das vermeintliche Fehlverhalten ihrer Opponenten, anstatt eine sachliche Analyse vorzutragen, die auch von Experten genutzt oder gestützt werden könnte. Diese Vorgehensweisen sind ungesund. Das Problem des aversiven Vorgehens besteht allgemein darin, dass in einem negativen Klima nicht nur Kenntnisse oder sachliche Verhaltensweisen gelernt werden, sondern dass Aversion Furcht erzeugt und das Lernergebnis konsequenterweise ein Mischprodukt aus Sachkenntnis und Furcht oder wenigstens innerer Unruhe darstellt, das der Sache abträglich ist. Die Angstprediger unserer Zeit sind lebendige Beispiele eines solchen Mischprodukts. Sie können selbst ihre sachlichen Anliegen kaum noch ohne Erregung vortragen, weil sie durch zahlreiche Angstwahrnehmungen oder Vorstellungen konditioniert oder an die Angst gekettet sind. Drittens, aversives Vorgehen erzeugt auch sekundäre Seiteneffekte, die weder für den Angsterzeuger noch für den angstempfangenden Bürger von Nutzen sind. Dem Erzeuger sind die Wirkungen seiner Verängstigung meistens sogar unbekannt. Er weiß gar nicht, was er tut. Dies soll an ein paar Beispielen aufgewiesen werden. Beispiel 1. Ein Kind entwickelt keine chronische emotionelle Fehlanpassung, weil es sich am Ofen verbrennt oder beim Unfall mit dem Fahrrad das Bein bricht. Dies sind konkrete Ereignisse, die entsprechend konkrete Ängste ohne Breitenwirkung, Wirkung auf andere Lebenssituationen zur Folge haben. Wenn alle Unfälle oder sonstigen negativen Ereignisse andauernd und verbreitete Effekte zeigen würden, wären wir alle längst seelische Krüppel. Konkret definierte negative Lebensereignisse sind in ihrer Wirkung beschränkt und nur von kurzer Dauer. Schädlich sind aber unkontrollierbare Angstreize wie private und öffentliche Anschuldigungen oder Verbreitung von Gerüchten, die nicht nachprüfbar oder kontrollierbar sind. Und das ist das, was wir in Presse und Fernsehen meistens erleben. Die größte Angst vieler Menschen besteht darin, dass man in ungenauer, vager Form schlecht über einen redet und daraus entstehen eben viele Belastungen und Fehlanpassungen. Am Arbeitsplatz besonders, aber auch in anderen Umgebungen, ist das wahrscheinlich die schwerste soziale Belastung, die die meisten Menschen heutzutage zu tragen haben. Beispiel 2. Bestrafung führt zur Gegenreaktion seitens des Bestraften, einschließlich aggressiver Reaktionen. Wenn bestimmte Personen oder Verhaltensweisen verurteilt werden, fühlen sich viele andere Personen mit betroffen, die desselben Glaubens sind, und setzen sich entsprechend zur Wehr. Das soziale Klima wird so vergiftet. Die negative Beeinflussung unserer Gesellschaft als Ganzes kann auf diese Weise über Jahrzehnte fortgesetzt sehr bedenkliche Folgen haben. Denn das vernünftige Überleben der Menschheit ist von der Aufrechterhaltung harmonischer sozialer Beziehungen mit dem Nachbarn abhängig. Beispiel 3, dass sich zur Wehr setzen, ist nicht die einzige Antwort des Individuums auf Strafreize. Unter bestimmten Bedingungen besteht die Abwehrreaktion in offener Aggression, die durch den jeweils damit erzielten Erfolg verstärkt und aufrechterhalten wird. Und damit wird Gewalt produziert. Ich habe mich etwas detailliert mit den psychologischen Aspekten der Produktion jener Angst und Belastung befasst, die den Stress und die Gesundheit in unserer Bevölkerung wahrscheinlich am meisten betreffen. Wir wollen hier nicht die verschiedenen Arten der Belastung aufzählen, die es in unserer Umgebung gibt. Das wäre ein Thema. Und es wäre auch ein Thema von erstrangiger Bedeutung, weil jeder von uns in der einen oder anderen Form davon persönlich betroffen ist. Weil die öffentlichen Medien und Personen aus Furcht oder Unkenntnis nicht die geeigneten Schutzmaßnahmen zum Schutze des Bürgers gegen solche Angriffe ergreifen. Und weil die Belastungsprobleme der Gesellschaft im Laufe von Jahrzehnten ins Groteske angewachsen ist. Effektive Maßnahmen der Öffentlichkeit gegen diese bedrohliche Sache sind nicht in Sicht, weil aus Unkenntnis oder Furcht eine Art Apathie herrscht oder auch ein Zuwarten nach dem Motto, das wird sich schon von selbst erledigen. Weil Gesundheitsorganisationen ihr Geld meist für eine unwirksame Gesundheitserziehung ausgeben, die rein verbal instruktiv und nicht verhaltensorientiert ist. Das heißt, der Klient lernt zu erkennen, warum er Probleme hat oder was er zu tun hat, aber nicht, wie er sein Verhalten tatsächlich gesundheitswirksam verändern kann. Und schließlich, weil die Verhaltensforschung durch mangelnde Unterstützung oder gar in direkter Form behindert wird, sodass praktikable und effektive Antworten auf die angesprochenen Probleme ausbleiben. Nun, eins der wesentlichsten Punkte, die der Verhaltensargumentation zugrunde liegt, ist wohl eben, dass es überhaupt nicht ausreicht zu wissen, was gut ist oder was man zu tun hat. Wenn man nicht tatsächlich lernt, es zu praktizieren, wird man es nie tun. Jede Form der Gesundheitserziehung, die rein verbal vorgetragen ist, ist einfach Augenwischerei. Nun, unser Thema befasst sich im weitesten Sinne mit der persönlichen Effektivität in der positiven Lebensgestaltung, das heißt mit realen Verhaltensweisen. Kernpunkte dieser Effektivität sind die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und Kontrolle der sozialen Umgebung, zwecks Erreichung einer möglichst positiven Lebensqualität. Jeder von uns versucht sein eigenes Leben und das seiner Familie optimal zu gestalten und erfährt dabei Schwierigkeiten, die zu bewältigen sind, Rückschläge, die zu verkraften sind und Probleme, die nicht oder nur schwer und manchmal überhaupt nicht zu lösen sind, denen man dann aus dem Wege gehen muss. Presse, Radio und Fernsehen geben, wie erklärt, uns die Probleme, mit denen wir jetzt versuchen, fertig zu werden, indem ich Ihnen ein wenig über diese Forschung mitteile, die wir in den letzten Jahren, 6, 7 Jahren durchgeführt haben, und wobei eben im Zentrum unserer Betrachtungen steht, herauszufinden, in welcher Form Menschen sich selbst effektiv kontrollieren und in Szene setzen und ihre Umgebung so kontrollieren, dass beide, Individuum und die Umgebung, damit zufrieden sind. Nun, feste Aussagen über solche Dinge zu machen, kann man nicht tun, ohne zu messen. Je zuverlässiger und gültiger die Messung des individuellen Verhaltens ist, umso tiefer ist auch das Verständnis des Einzelnen und seines gesamten Lebensraumes, und umso sicherer sind die nutzbaren Folgerungen, die man aus der Forschung für die Praxis ziehen kann. Die Aufgabenstellung unserer Stressforschung war eine umfassende. Wir wollten alles Notwendige wissen, was mit der Lebensbewältigung von Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenhängt. Zu diesem Zwecke wurden in den letzten 6 Jahren etwa 35 größere Experimente durchgeführt, in denen Tausende von Personen mit Tausenden von Fragen so untersucht wurden, dass die wichtigsten Grunddimensionen des Verhaltens in Bezug auf Lebensprobleme und Lebensmeisterung sichtbar wurden. Mithilfe mathematisch-statistischer Methoden, die zu erklären ich Ihnen heute Abend ersparen werde, wurde die riesige Informationsmenge unter laufender Bewährungskontrolle zu einem Fragebogen mit 300 Feststellungen oder Items vereinfacht, mit dessen Hilfe sich jeder selbst diagnostizieren und mit anderen Menschen vergleichen kann. Das Instrument ist heute fertig. Die Struktur eines solchen Fragebogens, wie das aussieht, ist in Bild 1 dargestellt. Bitte das Bild 1. Das Bild 1, bitte. Für diejenigen, die aus der Entfernung nicht immer alles sehen können, werde ich das so vortragen, dass jeder erfährt, was in den Bildern steht. Die 300 Items des Fragebogens, der mit der Bezeichnung SCOPE, S für Stress und COPE Bewältigung, weil dieser Fragebogen in einer Reihe von Ländern benutzt wird, einschließlich England, Amerika, spanischen Welt, portugiesischen Welt und von Frankreich auch, haben wir einen internationalen Ausdruck gewählt. Also die 300 Einzelfragen sind unten in den kleinen Kästchen repräsentiert. Durch mathematische Analyse ergaben sich 50 Subskalen mit 6 Items. Über diese werden wir später noch mehr erfahren. Jede Subskala vertritt einen besonderen wichtigen Aspekt der Lebensbewältigung, zum Beispiel Selbstbestimmung oder Ärgerkontrolle. oder der Belastung, wie zum Beispiel Schlafstörungen und Pessimismus. Da man aber nicht ständig mit 50 Begriffen umgehen kann, wurden zwei weitere Faktorenanalysen angeschlossen, die man als Analyse zweiter und dritter Ordnung bezeichnet. Das dient dazu, um die Gemeinsamkeiten unter den vielen Begriffen herzustellen und in weniger Worten auszudrücken. Nun, auf diese Art und Weise haben wir sogenannte 10 Sekundärfaktoren erhalten. Moment, wir hätten noch beim ein Bild zurück, müssen wir noch. Wir sind noch nicht beim zweiten Bild. Das wäre gleich das zweite Bild, wird in Kürze kommen. Und jene der dritten Ordnung, Tertiärfaktoren, das sind die großen Faktoren, mit denen man in aller Knappheit das Leben beschreiben kann oder die Lebensmeisterung. Und die zwei Hauptdimensionen der drei größeren, mit denen wir es heute Abend hier zu tun haben, sind die Erfolgsorientierung und Stress. Dies sind die beiden wichtigsten Aspekte der persönlichen Effektivität in der Lebensbewältigung bei den meisten Menschen. Nun, Erfolgsorientierung als einer der zwei, die andere Dimension ist Stress, ist jetzt in diesem Bild zu sehen. Es ist der Promotor der persönlichen Effektivität. Die fünf wichtigsten Hauptaspekte, die auf der linken Seite aufgetragen sind, sind Erfolgsstreben, Besonnenheit, Selbstbestimmung, soziale Kompetenz und emotionale Kontrolle. Das Erfolgsstreben leitet diese Reihenfolge ein. Es gründet sich auf Leistungsorientierung und Besitzstreben, wobei ein entsprechendes Maß an Entschlusskraft und Selbstvertrauen notwendig sind. Das sind die Faktoren geringeren Umfangs, die auf der rechten Seite jeweils stehen, die ich vorlese, damit Sie alles mitbekommen. Erfolgsstreben ist offensichtlich eng mit Besonnenheit verbunden. Wer ernsthaft nach Erfolg strebt, muss seine Aufgaben gewissenhaft und aufmerksam verfolgen, auf Genauigkeit bedacht sein und versuchen, für seine Anliegen bei anderen Menschen Gehör zu finden. Selbstbestimmung als dritter Teilfaktor ist der Motor für das Streben nach Erfolg. Sie ist realisierbar, wenn ein großes Maß an privater Freiheit besteht, die benötigten Entscheidungen selbst getroffen und in Offenheit ausgetragen werden, nicht versteckt. Dies ist ein außerordentlich wichtiger Faktor, der eng mit Selbstverantwortlichkeit und Selbstkontrolle verbunden ist, die beide eine entscheidende Rolle in der erfolgreichen Selbstregulierung des eigenen Lebens spielen. Menschen, die ihre eigene Person gut kontrollieren und steuern können, besitzen meist auch eine hohe soziale Kompetenz. Dies ist gekennzeichnet durch spontane Kontaktfreude und Gesprächigkeit, begleitet von der Fähigkeit, andere Menschen zu faszinieren, geselligen Umgang zu pflegen und sich den Gesprächswünschen anderer zu öffnen. Auch aktivere Beeinflussung sozialer Art ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Kompetenz, wie die Primärfaktoren auf der rechten Seite wiederum Überzeugungskraft, Attraktivität, Organisationsfreude und sicheres Auftreten belegen. Einen ziemlich hohen Anteil an der positiven Erfolgsorientierung besitzt auch noch die emotionale Kontrolle, die sich durch Abwesenheit von Ärger, Fähigkeit der Ärgerkontrolle, mangelnde Reizbarkeit und Fertigkeit der Konfliktlösung in emotionellen Situationen auszeichnet. Dieses bringt noch keinen Erfolg. Aber wer hohes Erfolgsstreben hat und dem es vollkommen an emotionaler Kontrolle mangelt, dem wird sein Erfolg sicherlich nicht sehr leicht kommen. Natürlich besitzt nicht jeder Erfolgsorientierte alle diese Eigenschaften. Aber dieses Bild, das Sie an der Wand sehen, ist das Idealbild des erfolgsorientierten Menschen, so wie wir es in unserer Befragung vieler Menschen gefunden haben. Es ist durchaus möglich, dass man mit jeweils ein paar, zwei oder drei solcher Verhaltensweisen sehr erfolgreich sein kann. Hauptsache ist, dass man die richtige Mischung sozusagen hat um seine Orientierung im Lebenserfolg und die Motivation zum Erfolg selbstbestimmt durchzusetzen. Dieses Bild des Erfolgsorientierten zeichnet sich durch ein hohes Maß an Selbstkontrolle und Kontrolle der sozialen Umgebung aus, die sich in gegenseitiger Freiheit, Offenheit und Toleranz vollzieht und der jeder Zwang, negative Einflussnahme und unfaire Vorteilnahme fremd ist. Solche negativen Elemente der unfairen Machtgewinnung und Ausübung sind dem Erfolgsorientierten fremd und stammen aus ganz anderen Quellen. Jemand, der erfolgsorientiert für sich ist und andere Leute geschickt in Szene setzen kann für sich selbst und für die anderen, für gemeinsame Ziele. Das sind Menschen, die brauchen nicht mit Macht zu arbeiten. Es ist möglich, dass wir so einen Schlüssel zum Altruismus gefunden haben. Der Erfolgsorientierte ist insofern ein besonders effektiver Altruist, als er die Fertigkeiten der Erfolgsverschaffung in offener Wechselwirkung mit der sozialen Umwelt beherrscht und so praktiziert, dass andere davon profitieren. Diese Form des Altruismus ist nicht primär gefühlsbestimmt, nicht nur das Gefühl, dass man gerne helfen möchte, sondern eine durch erfolgreiches, sich selbst förderndes Verhalten charakterisierte effektive Hilfestellung für andere. Wie könnte auch jemand, der nicht in der Lage ist, sich selbst erfolgreich einzusetzen, anderen zu ihrem Erfolg verhelfen? Soweit der Erfolgsorientierte. Mit dem nächsten Bild werden wir die Stressreaktionen kennenlernen, die sich als Hämmer der persönlichen Effektivität darstellen. Ein Bild zu weit. Nein, zu weit. Wir müssen zurück. Zurück. Na, dann fehlt aber eins. Versuchen Sie nochmal zurück. Vielleicht ist es falsch. Ja, das ist etwas, ist nicht richtig eine richtige Reihenfolge geboten. Gut. Wir haben jetzt den Stress hier. Ich würde dabei bleiben erstmal. Nochmal zurück. 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 Nochmal ein zurück. So. Also die Erfolgsorientierung haben wir jetzt sicher. Aber kein Erfolg ohne Stress, mehr oder weniger. Es gibt sehr wenige Menschen, die sehr erfolgreich sind im Leben und wenig Stress haben. Die sind zu beglückwünschen, aber es gibt nicht sehr viele. Unter Stress verstehen wir hier in diesem Vortrag die Reaktion der Versuchsperson und nicht etwa die von außen einwirkenden Stressoren, sondern heute befassen wir uns nur damit, wie ich als Individuum auf irgendeinen Stressor, der von außen auf mich trifft, reagiere. Dieses Bild zeigt, dass sich der subjektiv erlebte Stress in zwei Sekundärfaktoren ausdrückt, also in zwei größere Gruppen von Faktoren, Stressreaktionen und negative Lebenserfahrung. Der eine Faktor dient der Beobachtung von Reaktionen an sich selbst und der andere der Bewertung als negative Lebenserfahrung. Eine weitere Aufgliederung gibt es nicht, das liegt hier wahrscheinlich daran, obwohl es ungeheuer viele Stressreaktionen gibt, weil alle Dinge, die sehr stark von Emotionalität besetzt sind, haben die Tendenz, sich nicht aufzugliedern, sondern sie koalieren, sie schwimmen zusammen und man sieht vor lauter Emotionalität keine Differenzierung mehr. Manche unter Menschen tun sich generell sehr stark hinsichtlich der Bewertung von Stress unterscheiden. Der eine stellt die körperseelischen Stressreaktionen, die er auch hat, genau wie der andere, lediglich fest und macht sich weiter nichts daraus. Es hat keine Konsequenzen für ihn. Es ist nicht so, dass jemand, der keine Stressreaktion hat, sie nicht kenne. Selbstverständlich kennt er die, aber er macht nichts daraus. während der andere sie als negativ empfindet und bewertet. Er hat Sorgen dann. Er erlebt die Schwierigkeiten, er resigniert, wird pessimistisch und verliert seinen Optimismus. Die hier beschriebenen Stressreaktionen sind teilweise körperlicher Natur, wie Morgenmüdigkeit, Muskelverspannung, Erschöpfung oder mangelnde Entspannungsfähigkeit. Andere Reaktionsarten weisen deutliche seelische Komponenten auf, nämlich Schlafstörungen, nicht abschalten können, seelische Belastung und psychisch bedingte Beschwerden. Arbeitsbelastung und Leistungseinschränkung beziehen sich auf einen besonderen Lebensbereich, aus dem sehr viele Stressursachen kommen, aber nicht in den allermeisten Fällen. Damit sind vermutlich die zwei wichtigsten Verhaltensdimensionen der Auseinandersetzung des Menschen mit seinen täglichen Lebensaufgaben beschrieben. Mit Hilfe des von uns entwickelten Fragebogens kann jeder interessierte Mensch den Grad seiner Erfolgsorientierung und seines Stresserlebens feststellen und mit den Normwerten anderer Personen vergleichen. Es ist also nicht so bei diesem besonderen Test, wie es auch nicht bei anderen Tests immer zu sein braucht, dass man lediglich getestet wird und nicht weiß, wie man dabei fährt. Und im Gegensatz, wir haben das Instrument dafür entwickelt, dass wir wissen, wie viele Menschen verschiedener Klassen und Schichten, Gesunde und Kranke, auf Belastung reagieren. Und wer sich einen Sorgentest unterzieht, wird dann in der Lage sein, seine eigenen Reaktionen mit dem zu vergleichen, was wir für die anderen angedeuteten Gruppen bereits erstellt haben. So, jetzt wollen wir gerne wissen, was diese beiden Hauptdimensionen der Erfolgsorientierung im Leben und der Stressreaktionen, wie sie sich auf verschiedene Lebensinhalte ganz unterschiedlicher Art beziehen. Zunächst befassen wir uns mit den soziodemografischen Faktoren. Die Erfolgsorientierung scheint sich mit dem Alter nicht zu verändern. Das heißt, mit Ausnahme der Tatsache, dass die soziale Kompetenz ein wenig nachlässt. Mit dem Alter ziehen sich die Menschen ein wenig aus dem sozialen Leben zurück, was gar nicht sein braucht. Angesichts der Tatsache, dass das mittlere Alter unserer Versuchsgruppen etwa 45 Jahre beträgt und von 11 bis 82 Jahre variiert, ist es ermutigend zu sehen, dass auch bis ins höhere Alter hinein kein besonderer Verlust in der Erfolgsorientierung und im positiven Selbstbild auftritt. Anders sieht es beim Stress aus. Stressreaktionen und negative Lebenserfahrung nehmen mit dem Alter bedeutsam zu. Dies ist möglicherweise der im Verlauf des Alterns oder einer langen Alternszeit erfahrenen negativen Veränderlichkeit der Gesellschaft. Denn es reicht schon aus, die schnelle Veränderlichkeit zu beobachten und an sich zu erfahren, um Stress zu erleben. Und der damit verbundenen Lebensbedingungen, die ja ebenfalls von den Veränderungen betroffen sind, manchmal auch sehr negativ mit dem Altern, das sind genügend Gründe, um Stresserlebnisse zu haben. Natürlich, möglicherweise spielt auch die Gebrechlichkeit und Angewiesenheit auf andere Menschen in bestimmten Fällen eine Rolle, aber diese Rolle ist nicht so groß und nicht so verbreitet, wie man das normalerweise darstellt. Im Großen und Ganzen spielt das Alter keine sehr große Rolle und man tut gut daran, Erfolge und Probleme mehr mit der Grundform der Lebensbewältigung nicht vom Alter abhängig zu machen, sondern von der persönlichen Reaktionsweise des einzelnen Menschen. Es ist nicht das Altern an sich, das die Probleme macht, sondern wie die einzelne Person darauf reagiert. Interessant ist noch zu sehen, dass die Erfolgsorientierung den erhöhten Stresswerten nicht folgt. Ich habe gesagt, dass Erfolgsorientierung mit dem Altern sich kaum verändert. wohl aber bestimmte Stresswerte. Mit anderen Worten, Erfolg oder Misserfolg hat nicht notwendigerweise Stress zur Konsequenz. Dies sind zwei völlig unabhängige Dinge. Es ist nicht so, dass jemand, der Erfolg hat, deswegen schon stressfrei ist. Können wir vergessen, darauf kommen wir nachher noch zurück. Das Geschlecht sorgt ebenfalls für interessante Ergebnisse. Männer zeigen etwas höhere Werte als Frauen in Bezug auf Erfolgsstreben und emotionale Kontrolle. Sie haben es gelernt, sich zu beherrschen oder bestimmte Dinge zurückzustellen. Sie unterscheiden sich aber nicht bedeutsam hinsichtlich Selbstbestimmung, Besonnenheit und sozialer Kompetenz. Im Großen und Ganzen ist die Erfolgsorientierung der Frauen denen der Männer gleichwertig. Dies ist bemerkenswert hinsichtlich der Tatsache, dass ein großer Teil der von uns untersuchten Frauen nicht berufstätig ist. Denn wir haben gefunden, dass Frauen, die berufstätig sind und entsprechende Positionen wie die Männer bekleiden, nicht mehr Stress haben und sich im Großen und Ganzen genauso verhalten wie Männer. Stress kommt meistens nur, wenn sie ewig am Herd stehen müssen und in engeren sozialen Umgebungen arbeiten müssen. Da kommt der Stress her, nicht dadurch, dass man Frau ist. Trotz der Tatsache, dass Frauen in mancher Hinsicht in Situationen benachteiligt sind, die eigentlich Stress produzieren sollten, muss man eigentlich überrascht sein, dass man, wenn man der Meinung der Frauen folgt, eigentlich das nicht sehr stark ausgeprägt sieht. Unsere Frauen bleiben positiv. Für Schulbildung und Familienstand, ob ledig, verheiratet oder verwitwet, wird nur für Erfolgsstreben eine signifikante Korrelation gefunden, nicht aber für die restlichen 6 Sekundärfaktoren. Anders ausgedrückt, nur ein einziger von einer Reihe von Faktoren zeigt eine niedrige Korrelation, die man als statistisch bedeutsam bezeichnet. Aber das ist so wenig, dass man daraus nicht sehr viel machen kann. Es ist einfach beeindruckender zu sehen, dass Menschen aller Art die gleiche Kompetenz in der Lebensbewältigung besitzen, weil Beruf, weil Einkommen, weil die soziale Schicht kaum eine signifikante Beziehung in Bezug auf Stress oder auf Erfolgsorientierung zeigt. Arme wie Reiche, Dumme wie Intelligente, Ungebildete wie Gebildete, sie sind alle in der gleichen Weise betroffen. Natürlich haben wir sehr viele Philosophien, die uns weismachen wollen, was alles in der Gesellschaft den Menschen kaputt macht, aber wenn man es untersucht, kann man dafür keine Belege finden. Dieses Ergebnis müsste allen jenen zu denken geben, die glauben, dass Erfolgsorientierung und Stress allein oder vorwiegend durch Bildung, soziale Klasse oder gar Einkommen bestimmt sei. Im Gegensatz zu der Meinung, die wir vertreten, dass diese Dinge in einem hohen Maße von der Persönlichkeitsausstattung und Reaktion des einzelnen Menschen abhängen. Man geht wohl am besten davon aus, dass die Fähigkeit zur Lebensbewältigung und stabilen Reaktionen in allen Schichten gleich gut ausgeprägt ist. Dies erklärt auch am besten die vertikale Mobilität in den sozialen Schichten. Denn wo kommen die sogenannten höheren Schichten her? Die kommen da alle von unten. Die Zeiten, dass man die unter sich in den oberen Schichten rekrutierte, wenn es sie jemals gegeben hat, sind längst vorbei. Der nächste Punkt nun will herausfinden, was positive Lebensqualität, so wie wir es untersuchen, ist und wie es jetzt mit Erfolgsorientierung und Stress zusammenhängt. Die Vorstellungen der Wissenschaftler und auch vieler anderer Bürger, die häufig darüber reden, über positive Lebensqualität, sind bisher nicht ausreichend untersucht worden, sodass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was das ist. Obwohl natürlich jeder darüber reden kann. Wir selbst befassen uns hier mit 3 Dingen. um eine Auswahl zu treffen, die nach unserer Erfahrung besonders wichtige Aspekte der positiven Lebensqualität zu sein scheinen. Nämlich die Verfügung über genügend Aktionsraum im persönlichen Leben und bei der Arbeit, eine ausreichende Gewandtheit in der Bewältigung der täglichen Lebensaufgaben sowie Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Diese Beziehungen werden in den nächsten 3 Bildern erörtert. Unsere Versuchspersonen wurden gefragt, wie viel eigene Initiative sie in ihrem Leben entfalten können und wie viel Freiheit sie im Leben und bei der Arbeit besitzen. Das wäre das nächste Bild, Nummer 5. Ja, weiter. Das, ja, Initiative und Freiheit versus Scope, also Stress, Bewältigung. Dieses Bild zeigt, für diejenigen, die nicht daran gewöhnt sind, dargestellt sind hier die Korrelationen, also die Größe der Beziehungen zwischen Erfolgsorientierung und Stress auf der linken Seite und auf der rechten Seite Initiative und Freiheit im täglichen Leben und bei der Arbeit. Und wenn keine Vorzeichen da sind, sind die Beziehungen positiv, sind Striche davor, sind sie negativ und die Anzahl der Kreuzchen zeigt an, wie signifikant die Beziehungen sind. Wenn keine Kreuzchen davor sind, kann man keine Signifikanz ableiten. Das heißt, die Beziehung ist gleichgültig. Dieses Bild zeigt aber, dass Erfolgsorientierung bedeutsam mit Initiative und Freiheit korreliert. Und zwar in Bezug auf das private Leben und die Arbeit. Freiheit korreliert deutlich geringer als Initiative. Das ist interessant zu sehen. Viele Leute reden von Freiheit. In Wirklichkeit ist Initiative, Freiheit, initiativ zu werden, das Wichtige. Weiterhin kann man sehen, dass Erfolgsorientierte sich primär durch Initiative im Leben auszeichnen wollen, als durch Initiative bei der Arbeit. Arbeitserfolg ist auch wichtig, steht aber an zweiter Stelle. Die beiden Stressfaktoren unten korrelieren deutlich negativ unter allen Bedingungen. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass wenn man Stress als eine emotionale Sache mit anderen Dingen, die emotionale Reaktionen auslösen, vergleicht, dann überschwemmt das meistens. Man kriegt nicht die Unterscheidung mehr zwischen den einzelnen Reaktionen. Wer hohe Stressreaktionen im Leben erzeugt, in seiner Person aussendet, wird in seinem Leben auch sehr viele negative Situationen erleben, sowohl in seinem privaten Leben als auch bei der Arbeit. Das war also Initiative und Freiheit. Der zweite Aspekt, der für positive Lebensqualität wichtig schien, war Lebensgewandtheit, die wir im nächsten Bild sehen. Und das, was wir Lebensgewandtheit nennen, wird wiederum zu Erfolgsorientierung und Stress in Beziehung gesetzt. Wir haben hier wiederum die Erfolgsorientierung und den Stress. Das sind wie gewohnt, die verschiedenen Teilfaktoren von der größeren Dimension. Und das sind die 2 Teilfaktoren von Stress. Und hier haben wir 4 Lebensgewandtheitsfaktoren. Flexibilität in Situationen, wie ich Situationen meistere. Besonnenes Vorgehen in Situationen ist immer wichtig. Kenntnis der Menschen richtig beurteilen zu können, ist wichtig. Und für viele Leute, besonders für Psychotherapeuten, ist Einfühlungsfähigkeit, Einfühlsamkeit besonders wichtig. Es korreliert auch mit Lebenserfolg. Also wir haben 4 Aspekte, um es zu wiederholen, der Gewandtheit, hier aufgezeigt, die wir aus Untersuchungen mit Managern und später auch mit Therapeuten gewonnen haben. Also die allgemeine Fähigkeit, mit Menschen gewandt umzugehen. Sie werden sehen, dass unser allgemeiner Faktor der Erfolgsorientierung sehr hoch mit allen diesen Lebensgewandtheitsskalen korreliert. Aber wenn Sie Flexibilität nehmen, dann sind die Korrelationen außerordentlich hoch mit Erfolgsorientierung, also der Umgang mit Situationen, geschickte Probleme lösen. während die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, auch wichtig ist, aber nicht bei weitem so wichtig. Es gibt andere Untersuchungen von uns, nachdem wir eigentlich abraten müssten, dass die Therapeuten sich allzu sehr in die Menschen, in die Kranken hineinfühlen. Das ist schädlich. Es macht Stress. Es ist besser, wenn man freundliche Distanz hält und mit den technischen Mitteln, die man hat, cleverer umgeht, was man, wenn mehr emotionale Dinge hineinkommen, nicht so gut kann. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Die Mischung von starker Emotionalität und versierter technischer Nutzung hindert. Also wie gesagt, der Begriff Lebensgewandtheit kommt aus dem Management und wir sind dabei, in diesem Bereich weiter zu untersuchen, welche Konsequenzen das beim Manager hat. Es kann natürlich sein, das ist etwas, was wir noch nicht wissen, dass die Fähigkeit des Umgangs mit anderen Menschen bei einem Therapeuten tatsächlich anders sein muss als beim Manager. Kann durchaus sein, aber das wird sich herausstellen. In ein paar Jahren werden wir das auch wissen. Es ist natürlich wichtig, das zu wissen, wenn Sie Training machen wollen, meinetwegen für einen Therapeuten oder für einen Manager, müssen Sie wissen, ob die Fähigkeit des geschickten Umgangs mit Menschen mit dem Ziel, höchste Zufriedenheit für sich und für andere natürlich zu erreichen, dass diese Fähigkeit ganz allgemein sein kann, für alle Situationen und für alle Menschen, adaptiert natürlich in einer gewissen Weise. Es kann aber auch sein, dass man hier sehr viel, sehr unterschiedliche Reaktionen braucht. Oder dass man, wie es in der Therapie vielleicht zu sein scheint, wie einige unserer Ergebnisse anzudeuten zeigen, dass man im Anfang einer Behandlung Einfühlsamkeit zeigen muss zu einem Grade, das nicht dazu führt, dass man mitleidet. Das darf nicht passieren. Und dass man, wenn diese Einfühlsamkeit den Patienten zur Kooperation gebracht hat, mehr sozusagen die technischen Aspekte der Verhaltensmodifikation hineinbringt, ein Training, wie man gegen Stress angeht, ein Training, wie man sich durchsetzt und sein Leben erfolgreicher macht. Und das bringt uns schon auf einen Seitenweg, aber es sind wichtige Dinge. Schauen Sie noch einmal nach unten. Hier sehen Sie jetzt in diesem Bild, dass die Stressfaktoren nicht positiv korrelieren, mit Ausnahme der Flexibilität. Das ist eine relativ rare Angelegenheit, dass ein Erfolgsfaktor wie Flexibilität in der Lebensgewandtheit negativ mit Stress korreliert. In vielen Fällen und in den meisten Fällen korrelieren die beiden Dinge eben nicht. Man kann dadurch, dass man erfolgreich ist, noch nicht den Stress abschaffen. Der ist einfach da. Im nächsten Bild haben wir dann das der Zufriedenheit. Und Sie sehen wiederum auf der linken Seite unsere beiden Hauptlebensdimensionen, Erfolgsorientierung und Stress, wie es mit dem Grad der Zufriedenheit im Beruf, in der Familie und in der Freizeit korreliert. Für viele Bürger ist Zufriedenheit das wichtigste Maß der Lebensqualität. Es ist auch in der Forschung sehr viel benutzt worden, mehr als die anderen Dinge. Aber Zufriedenheit ist an sich wiederum eine emotionelle Angelegenheit. Und deswegen sollte man sich nicht allein darauf verlassen. Das Verhalten besteht nicht nur aus Emotionen, sondern auch aus der Art und Weise, wie man erkenntnismäßig mit Problemen umgeht. Man muss also seine Intelligenz einsetzen und noch mehr, wie man eigentlich sein Verhalten so adaptiert hat, dass man sich in einer vernünftigen Weise mit anderen Menschen mit ihnen auseinanderkommt. Nun, der Erfolgsorientierte findet seine Zufriedenheit vor allen anderen Dingen in der Freizeit. Das haben wir schon mal gehabt. Ist also ausgesprochen genussfreundlich. Diesen Aspekt haben wir leider nicht genügend vorhergesehen, aber wo es hineingekommen ist, spielt Genuss eine große Rolle. Man sollte sehr viel mehr Wert darauf legen. Stress korreliert unter allen Bedingungen negativ mit Zufriedenheit, und zwar meistens hinsichtlich Beruf und Familie, wo sich die meisten Stressoren finden, weil man am Arbeitsplatz nicht einfach verschwinden kann und Stress vermeiden kann und in der Familie meistens auch nicht. Dann geht es leichter, aber auch nicht. Kommt man wieder nach Hause, ist der Stress gleich wieder doppelt da. Nun, diese Daten belegen insgesamt, dass Erfolgsorientierung und Stress als die beiden Hauptverhaltensdimensionen verzweigte positive und auch negative Beziehungen zur Lebensqualität in allen Lebensbereichen aufweisen. Ich habe nur einige herausgegriffen, wir haben sehr viel mehr untersucht, aber es tut das Bild im Wesentlichen überhaupt nicht ändern. Das, was ich hier erzähle, dringt durch das gesamte Leben durch. Ich habe noch nie eine Untersuchung in meinem Leben gehabt, wo das in der Intensität der Fall war. Nun haben wir uns mit positiven Aspekten des Lebens befasst und wollen aber auch sehen, was die negative Lebensqualität zu tun hat in Bezug auf Erfolgsorientierung und die habituelle Tendenz, Stress zu erleben. Bei der Frage nach der Lebensqualität dürfen wir auch deswegen allein schon die negativen Aspekte nicht außer Acht lassen, weil psychologisch das Positive nicht das Gegenteil vom Negativen ist. Ich habe noch kein Experiment gesehen in meinem Leben, in dem irgendein Positives genau das Gegenteil vom Negativen wäre. Häufig genug, in der Regel, ist die Beziehung negativ. Was positiv, was negativ ist, wird in aller Regel natürlich nicht so positiv gesehen. Aber viele Menschen, das hängt von ihrer Grundeinstellung ab, von ihrer Philosophie, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Also meinetwegen von dem Grundverhalten der Erfolgsorientierung, das Negative kann ruhig kommen. Es wird nicht negativ gesehen. Man kann es nicht vermeiden, weil es immer wieder kommt. Aber was für einen Sinn macht es, negativ zu reagieren, das hilft doch niemandem. Deswegen, weil es eben sehr viele positive Menschen gibt, ist es nicht möglich, Positivität und Negativität in einem direkten Gegensatz zu sehen. Also müssen wir auch Negativität für sich unabhängig von der Positivität im Leben untersuchen. Nun, die Versuchspersonen beurteilten sich dann hinsichtlich von vier wichtigen Aspekten, negativen Aspekten ihres Lebens, hinsichtlich des Grades der erlebten Belastung und Angst, der Art und Häufigkeit ihrer psychosomatischen Beschwerden und der deswegen eingenommenen Tabletten. Das ist im nächsten Bild dargestellt. Da müsste stehen, Skop und biopsychosozialer Stress. Ja, ist ein großes Wort, aber mit den deutschen Worten ist das sehr leicht gemacht. Da kann man so viele Dinge in ein einziges Wort reinbringen. Auf der linken Seite wiederum Erfolgsorientierung und Stress. Und jetzt kommen die negativen, einige der wichtigsten negativen Aspekte des Lebens. Einmal den Grad und die Intensität der Belastung, die wir erleben, Angst und weiter oben rechts psychosomatische Beschwerden. Das ist ein Konglomerat von 20 Klassen unterschiedlicher Beschwerden, die sehr detailliert gemessen wurden, von Migräne bis Magen-Darm-Schmerzen, funktionelle Herz-Kreislauf-Störungen, was Sie wollen, und Tabletten, die man aus solchen Gründen nimmt. Die Ergebnisse zeigen zwei Dinge sehr klar. Erstens korreliert Erfolgsorientierung nur an einigen Punkten bedeutsam negativ mit psychosozialem Stress. Auch das haben wir schon häufiger gehabt jetzt. Das gesamte Bild plädiert eher für eine Nullkorrelation. Dies kann bedeuten, dass eine noch so positive Erfolgsorientierung nicht stressreduzierend wirkt oder, was wahrscheinlicher ist, dass sie bei einigen Menschen den Stress reduziert und bei anderen eben wegen des hohen Einsatzes, getrieben vom Erfolgswunsch, den Stress erhöht. Dadurch kommt dann über die gesamten Versuchsgruppen die Nullkorrelation zustande. Die beiden unten angegebenen Stressfaktoren korrelieren hoch bis sehr hoch mit allen biopsychosozialen Stresswerten. Dies bestätigt erneut, dass Stressreaktionen mit hoher Gleichförmigkeit Korrelate in allen Verhaltensbereichen besitzen. Dass der erfolgsorientierte, Initiative ergreifende, lebensgewandte und rundherum zufriedene Mensch genauso viel Stress dieser Art tragen sollte, wie der gewohnheitsmäßig Gestresste, ist aber schwer zu verstehen. Wir versuchen deshalb nach einer Klärung dieses Zweifels, warum das so sehen soll, und kommen dann auf das zurück, wo ich eben schon kurz hingedeutet habe, nämlich, dass es Typen geben muss, die einfach mehr zu bestimmten Stress in Kombination mit bestimmten Erfolgserlebnissen neigen und andere, die das eben nicht haben. Und das möchte ich im nächsten Bild relativ kurz darstellen. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte, aber ich wollte es Ihnen zeigen. Es sind relativ neuartige Ergebnisse. Sie haben 6 Kästchen, in denen Sie oben links Gesunde haben, oben Mitte Skeletterkrankungen inklusive Muskelschmerzen am Skelett ansetzen und auch bestimmte rheumatische Störungen. Oben rechts Herzkrankheiten, also organische Krankheiten, Infarkt- und Koronarkrankheiten und unten links die vegetative Dystonie. Das sind Ängste, Beschwerden bis hin zu Erschöpfungssyndrom, weswegen viele Leute in die psychosomatischen Kliniken gehen, wiederholt, aber keine organischen Symptome haben. Darunter fallen auch andere internistische Stressreaktionen bei bestimmten Erkrankungen, inklusive Magen-Darm-Störungen. Dann Mitte unten, Nummer 5, Hautkrankheiten, Neurodermitis und Psoriasis. Und auf der rechten Seite, der Vollständigkeit halber, haben wir noch Krebs aufgenommen. So, jetzt ist es interessant zu sehen, was eigentlich unsere Erfolg-Stress-Reaktion in Bezug auf die Krankheiten machen. Die Zusammenstellung, die gemeinsame Verarbeitung von Erfolg und Stress ergibt Erkenntnisse, die es bisher nicht hat geben können, weil man immer nur über Stress geredet hat und nichts anderes. Und deswegen sind die meisten Ergebnisse nicht sehr weittragend. Das Bild zeigt oben links, dass der gesunde und dass der gesunde Reaktionstyp jemand, der nicht ständig krank ist, nur gelegentlich mal irgendetwas hat, ansonsten normal gesund ist, hat eine mäßig hohe Erfolgsorientierung, wohlgemerkt keine sehr hohe, was schon Probleme bringen kann, und dementsprechend einen sehr niedrigen Stresswert. Bei den Skeletterkrankungen finden wir eine reaktive Erhöhung der Erfolgsorientierung, gefolgt von einer entsprechenden starken Erhöhung der Stresswerte. Trotzdem gibt es zwischen Erfolg, also zwischen positiver und negativer Orientierung, noch eine Differenz. Die Bilanz des Positiven über dem Negativen ist noch deutlich. Bei Herzkrankheiten, organischen Störungen, haben wir ein eigenartiges Bild. Diese Menschen sind sehr stark erfolgsorientiert, angetrieben und haben hohe Stressniveaus. Das ist ein Bild, das jeder, der ein bisschen mit der Situation in dem Bereich bekannt ist, schon seit etwa 15 Jahren als den sogenannten Typ A kennt, der nach meiner Meinung noch immer nicht richtig gemessen wird, der aber voll erkannt worden ist und der gerade mit Herzinfarkt assoziiert wird und mit Koronarerkrankungen. Also hoher Erfolg und hoher Stress. Die vegetative Dystonie, das sind die funktionellen, bei denen man keine Störung, meinetwegen am Kreislauf oder so, feststellen kann. Die haben ebenfalls ein sehr hohes Stressniveau, aber ihre Erfolgsorientierung ist abgesunken. Das sind anscheinend Menschen, die an sich selbst sehr wohl erfahren haben, dass sie anscheinend doch gar nichts Wirkliches haben und trotzdem sehr große psychosoziale Beschwerden haben und auch körperliche Beschwerden, aber der Arzt kann nichts finden. Und wenn man das 50, 100 Mal oder 15, 25 Jahre hört, dann zweifelt man an seinem Erfolg und die positive Lebenshaltung sinkt ab und der Stress bleibt hoch, deswegen das Erschöpfungssyndrom. Nun, die organischen Herzkrankheiten und die vegetative Dystonie und die Skeletterkrankung werden durch ganz andere Teile des zentralen nervösen Systems versorgt. Und was wir hier haben, ist eine Klassifikation des zentralen nervösen Systems aufgrund von reinen Verhaltensdaten. Das ist etwas, was wir noch nie gehabt haben in der Medizin. Zum Beispiel Mitte unten haben wir die Neurodermitis und Psoriasis. Das sind Bereiche des Körpers, die nicht aus dem vegetativen System versorgt werden, sondern aus dem zentralnervösen direkt, die eine Reaktion zeigen, die dadurch ausgezeichnet ist, dass Erfolgsorientierung und Stress relativ niedrig sind, aber auch keine wesentliche Differenz aufzeigen zwischen den beiden. Das heißt, die Bilanz ist bei denen auch gestört. Krebs habe ich hinzugefügt, weil es vielleicht, die Leute streiten sich darüber, nicht durch Stress verursacht ist, aber Stress verursacht, die Krankheit natürlich Stress verursacht. Alle Krankheiten verursachen Stress. Es gibt keine Krankheit, die wir untersucht haben, ob der Patient es merkt oder nicht, die keine Stressreaktion zur Folge haben. Das heißt, die Bilanz zwischen positiver Lebensorientierung und der gestressten Reaktion auf das Leben schwingt zusammen. Das ist das Wesentliche, was ich mit diesem Bild eigentlich sagen wollte. Obwohl das eigentlich eine sehr komplizierte Sache ist, wenn Sie das im Prinzip kapiert haben, wäre ich sehr froh. So, jetzt will ich im nächsten Bild noch einmal kurz zeigen, wie das mit gemessenen Daten aussieht. Das heißt, wir können mit unserem Test jetzt die einzelnen Individuen messen und sehen, wie stark die Bilanz von positiv zu negativ abgeschwächt ist. Auf der linken Seite haben Sie die Säule der Gesunden, das ist die Differenz eben zwischen Erfolgsorientierung und Stressreaktion. Hoher Erfolg und geringer Stress, wie im letzten Bild gezeigt wurde. Diese Diskrepanz ist also hoch, positive Lebensbilanz. Dann sehen Sie in der Mitte eine Bilanzschwächung unter dem Wert 3. Für Skeletterkrankungen einige, aber für Haut, Herz und Krebs ziemlich stark. Und schauen Sie sich die vegetative Dystonie an, diejenigen, die keine organischen Symptome haben, aber starke Stressreaktionen. Sie haben fast einen Bilanzverlust. Der Wert rechts, außen, unten ist praktisch an Null. Wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass man ein ziemlich positiven Wert haben muss, um überhaupt ungestresst zu einigermaßen ungestresst zu leben. Die Menschen lassen sehr viel mit sich machen. Aber irgendwann klingt das aus. Und der Wert liegt etwa bei 0,2, was Sie in der Mitte meistens sehen. Bei den internistischen Krankheiten liegen Sie an der Schwelle dessen, was man einem Menschen an und für sich noch als Stress zumuten darf. Wir kommen heute nicht darauf zu sprechen, aber es gibt sehr wohl verhaltenstherapeutische Methoden, um diesen Stress zu beseitigen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist halt noch nicht in der Medizin anerkannt. Das hat verschiedene Gründe, wie Sie sich denken können. Nun, Bilanzverlust unten ist etwas Grausames. Wenn Sie mehr Stressreaktionen im absoluten quantitativen Maße haben als positives Leben, dann zeichnet sie das aus als einen chronischen Neurotiker, jemand, der einfach nur gequält noch existieren kann und nur ab und zu Freude am Leben hat und immer in der Gefahr steht, wieder seine Bilanz zu verlieren. Die psychiatrischen Syndrome, die wir hier, um es einfacher zu gestalten, nicht aufgenommen haben, sind uns bekannt und sie geben eben das Bild des tatsächlichen Bilanzverlustes, mehr Negatives im Leben als Positives. Nun, natürlich haben wir noch nicht voll gemessen, was positive oder negative Lebensqualität ist, aber es ist schon wichtig, dass man an einigen Hauptpunkten nachweisen kann, Punkten, die andere Menschen auch überzeugen und die nicht zuletzt vom Patienten stammen. Dass man nachweisen kann, was eigentlich im Leben passiert, denn ohne Messung ist es nicht möglich. Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, in sich so hineinzuschauen, wie man das mit einem Röntgenapparat kann. Oder in der Blutbestimmung. Man kann es aber, richtig angewandt, mit Tests durchaus machen und deswegen müssen wir daran festhalten, um unsere Probleme so vor Augen zu führen, dass wir daraus auch Konsequenzen ziehen können für eine bessere Behandlung. Ich bin sicher, es sind zum Teil sehr neue Dinge, die erst ein paar Wochen alt sind in der letzten Konsequenz und früher noch nie vorgetragen wurden. Ich bin sicher, dass uns diese Dinge noch Jahre beschäftigen werden. Aber nicht nur in der Erkrankung. Ich möchte kurz auch noch auf den Beruf zu sprechen kommen. Sie wissen natürlich oder lesen sehr häufig, dass bestimmte Aspekte des Berufslebens den Menschen schädigen, Stress machen. Nun, ich persönlich gehöre nicht zu den Gläubigen in diesem Bereich. Ich glaube, es ist gesund zu arbeiten. Aber es gibt Aspekte, die berufsschädlich sind. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen. Ich habe die beiden Dimensionen, Erfolgsorientierung und Stress so kombiniert, dass ich alle Leute unserer Stichproben einteilen konnte. Einmal in solche, die hohe Erfolgsorientierung und niedrigen Stress haben, gesund, die niedrige Erfolgsorientierung und hohen Stress haben, das ist ziemlich ungesund, wie wir gesehen haben, die überreagieren, also sehr hoch Erfolgsorientierung und sehr hoch an Stress scoren, und dann die Leute, die unterreagieren, also die niedrige Erfolgsorientierung und niedrige Stresswerte haben. Das sind die vier Gruppen, die man blind, in die man blind die gesamte Versuchsgruppe einteilen kann. Und was das mit Berufsniveau zu tun hat, haben wir im nächsten Bild zu sehen. Da steht oben drüber Erfolgsorientierung und Stress versus Berufsniveau. So, auf der linken Seite sehen Sie, dass wir Berufsniveau in vier Klassen eingeteilt haben, nämlich ohne Beruf, ungelernter Arbeiter, mittlerer gehobener Dienst und dann höherer Dienst, Selbstständige. Und oben haben Sie diese vier Typen. Erstens der gesunde Reaktionstyp, hohe Erfolgsorientierung, geringer Stress, der hat die höchsten Werte in den zwei unten links, in den zwei gehobenen höheren Berufen. Das ist umrandet unten. Die Werte lauten hier 37 und 44,4 gegenüber 21,6 und 18,3 für ohne Beruf und ungelernte Arbeiter. Das sind statistisch gesehen enorme Unterschiede. Wenn Sie die Verteilung kennen würden, hat das einen definitiven starken Eindruck. Ebenfalls, wenn wir die Stressreaktion begleitet von einer geringen Erfolgsorientierung, also einem entgegengesetzten Typ sozusagen, ins Auge fassen, dann sehen Sie, dass die Leute ohne Beruf und die ungelernten Arbeiter sehr hohe Werte hier haben, das ist ebenfalls in einen Kasten gesetzt, in der Mitte oben links, gegenüber ziemlich niedrigen Werten bei den höheren Dienststufen. Mit anderen Worten, das, was man beruflich tut, hat einen definitiven Einfluss oder zumindest eine definitive Beziehung zu den Werten von Belastung und Erfolgsgefühlen, die man hat. Aber wenn Sie auf der rechten Seite sehen, die starke Überreaktion, hoher Stress, hohe Erfolgsorientierung, der sogenannte Typ A, der mit Herz-Kreislauf-Störung, Herzkrankheiten zusammenhängt, und die Unterreaktion, kein Erfolg und kein Stress, diese extremen Typen differenzieren überhaupt nicht zwischen den vier Berufsklassen. Mit anderen Worten, es gibt ganz unterschiedliche Kategorien von Belastungen und Bilanzwerten, von denen ich gesprochen habe, von denen einige sich negativ auswirken und die anderen sich überhaupt gar nicht auswirken. Das sind konstitutionelle Faktoren, die können nicht bewegt werden durch Umgebungsbelastung. Das müssen wir wissen. Wo kämen wir hin, wenn alle Umgebungsbelastung negative Auswüchse hätte? Und ich zweifle sehr daran, ob wer am meisten zum Stress beiträgt, die Umgebung oder der Mensch selbst. Ich habe aber zur Abrundung noch ein Bild über Berufssituationen hinzugefügt, das nächste Bild, wo wir es mit Beschäftigungskategorien zu tun haben. Hier haben wir eine Einteilung in vier Gruppen, Hausfrau, also Hausfrauen, die tatsächlich zu Hause arbeiten, nicht außerhalb. Solche, die unbeschäftigt sind. Dann solche, die in der Ausbildung sind und solche, die voll beschäftigt sind. Es ist interessant zu sehen, dass die gesunden Reaktionen unten links, wieder im Kasten, sehr stark für in der Ausbildung und Vollbeschäftigte sind. Mit anderen Worten, das sind zum Teil Azubis, junge Leute, die was lernen wollen. Und die anderen sind zum Teil Leute, die gestanden seit langer Zeit in höheren Positionen sind, voll beschäftigt. Mit anderen Worten, die Azubis reagieren genauso wie die Vollbeschäftigten. Es ist nicht der Lebenserfolg. Es ist nicht die Klasse, die man erreicht hat. Es ist, dass man beschäftigt ist und was tut. Das gibt einen die gesunde Beziehung zwischen Erfolg und Stress. Ähnlich auf der anderen Seite, Mitte oben links wieder im Kasten, Hausfrauen und Unbeschäftigte. Personen haben sehr hohe Stresswerte und geringe Erfolgswerte. Und das Gegenteil ist wie beim vorherigen Bild der Fall für die höheren Berufe. Und noch einmal auf der rechten Seite, Überreaktion von Stress und Erfolgsorientierung und Unterreaktion haben überhaupt keine Beziehung zur Art der Beschäftigung. Man muss sich hier nun wirklich fragen, man muss anfangen, Fragen zu stellen, was passiert eigentlich überall im Menschen, wenn wir von Belastung und Erfolg und so weiter reden? Wie wirkt sich das beim Einzelnen an, in den Berufen? Und was da eigentlich wirklich passiert, es ist nicht der Beruf, es ist nicht die Klasse, wir haben auch die Arbeiterklasse und alles Mögliche untersucht. Wenn Sie die Arbeitslosen rausnehmen, sind die Arbeiter ungelernten Arbeiter, die aber einen vernünftigen Beruf haben und geschäftigt sind, haben keine anderen Stresswerte als Manager der höheren Ordnung. Mit anderen Worten, wir müssen sehr wohl darüber nachdenken, was die tradierten Philosophien soziologischer und anderer Art uns immer vorgesetzt haben und was überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was ich hier vorlege, dass das alles von außen in den Menschen hineingetragen wird. Ich sehe aus meinen Untersuchungen, dass der Mensch sehr viel dazu selbst zu sagen hat. Er entscheidet darüber, welche Ergebnisse richtig sind im Endeffekt und nicht die Soziologen. Oder Politiker, Verzeihung, wenn ihr Soziologen sind. Politiker kann man eher mal angreifen. So, wenn Sie hieraus die Folgerung ziehen, die ich ziehe, oder ein wenig davon, dann wäre ich vielleicht ganz glücklich, weil ich interessante Ergebnisse zu haben und zu zeigen, ist eine Sache, aber jeder Redner hat auch irgendwo eine persönliche Axt zu schärfen mit bestimmten Leuten. Und meine Axt liegt darin, dass das meiste am Menschen liegt und den muss man richtig behandeln und nicht an der Umgebung. Das haben wir hier gefunden. Und dieses Ergebnis plädiert eben dafür, dass bestimmtes berufliches Verhalten bestimmte Aspekte der Hauptdimension der Erfolgsorientierung und Stress beeinflussen, negativ beeinflussen, Stress verursachen, nicht aber andere. Unsere Analysen tendieren dabei nicht zur Annahme, dass sozioökonomische Faktoren wie Bildung, soziale Klasse und Einkommen die entscheidenden Variablen sind, die mit der Lebensbewältigung was zu tun haben, so wie der Mensch sie erlebt. Wohl aber Verhaltensweisen, das, was der Mensch tut, die der Mensch sinnvollerweise und zu seiner Zufriedenheit ausübt. Es ist eben ein Unterschied, ob das persönliche Verhalten oder die sozioökonomischen Merkmale für die Probleme verantwortlich gemacht werden, die wir in der Gesellschaft haben. Und die mit den Über- und Unterreaktionstypen erzielten Ergebnisse weisen darüber hinaus klar darauf hin, dass wir es mit sehr starken biologischen Komponenten zu tun haben, die das Verhalten des Menschen bestimmen und die den Spielraum der sozioökonomischen Faktoren beträchtlich einengt. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe noch ein Kapitel, brauche aber 10 Minuten. Sollen wir den machen? Wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich das vorher wissen müssen, dass ich auf diese Art und Weise mich versichere, dass Sie auch noch zuhören. Und gerne zuhören. Nun, der letzte Punkt befasst sich mit Lebenshaltungen im Sinne von Erfolgsorientierung und Stress. Lebenshaltungen sind Lebensphilosophien. Das Verhalten der Menschen wird auch durch ihre Glaubensweisen charakterisiert, die man meistens als Werthaltungen bezeichnet. Diese Werthaltungen, die irgendwo auf dem kognitiven Erkenntnisniveau angesiedelt sind, bestimmen auch unser Verhalten, das, was wir im Fleisch und Blut tun, genauso wie das Verhalten zurückwirkt auf das Wertverhalten. Ich kann mich erinnern, nach dem Krieg, Krieg war zu Ende, wurde eine Linie gezogen zwischen Ost- und Westdeutschland. Plötzlich waren auf allen Seiten die Braunen verschwunden, auf der einen Seite wurden sie schwarz und auf der anderen Seite wurden sie alle rot. So schnell kann man eine Lebenshaltung verändern. Das ist überhaupt kein Problem. Ganz so schnell geht es nicht. Ich habe das nur gesagt, um von vornherein anzudeuten, dass die Philosophien nicht den Einfluss aufs menschliche Leben haben, wie man ihnen zuschreibt. Es ist das, was die Menschen wollen und täglich tun, erleben. Das ist das Entscheidende, was wir im Fleisch und Blut täglich für uns erleben. Gut, trotzdem müssen wir uns das ansehen. Wir haben, das ist eine ganz neue Arbeit, solche Haltungen, nicht im Sinne von Meinung, davon gibt es eine ganze Reihe Untersuchungen, was man über andere Menschen denkt, untersucht, sondern die Lebensphilosophie, die der Einzelne für sich selbst praktizieren möchte. Die Arbeit geht zurück auf die SPD. Nee, kommt ein Bild. Ein Bild noch. Dort nicht lang. Zwei. SPD heißt Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die, im Spiegel habe ich das gelesen, sich Sorgen darüber machte, wie sie mehr Zulauf zu ihrer Partei kriegen. Sie hatten eine Firma beauftragt, herauszufinden, welche Werten die Leute eigentlich anhängen, was sie gerne tun möchten. Wenn sie das wüssten, könnten sie den Leuten das geben, dann gehen sie alle zur SPD. Hätte genauso gut die CDU sein können, aber es war die SPD. Ich sah den Artikel in der Zeitung, habe mir den Bericht kommen lassen, über 500 Seiten stark, war sehr schwer zu kriegen und kostete 500 Mark. Und daraus habe ich die Informationen rausgeholt, die sehr interessant waren. Es war eine repräsentative Untersuchung, die meistens sehr teuer ist. Die können wir Wissenschaftler uns gar nicht erlauben, nur Politiker. So, dass ich mir diese Grundlage genommen habe, diese Lebensphilosophien in Tests ausgewertet habe und dann vielen Menschen, 650 Menschen, gegeben habe, um herauszufinden, wie sie damit umgehen, wie sie sich gerne sehen. So, jetzt möchte ich das nächste Bild haben, da steht oben drüber Lebenshaltung oder Philosophien und ich werde es Ihnen vorlesen. Sie haben die vier Philosophien, die es vernünftigerweise nach mathematischen Analysen gibt, von oben links nach rechts, Fortschritt, Sicherheit, Sinnerfüllung und Nichtstun. Man kann nach diesem Ergebnis die Lebenshaltungen der Bürger in eben solche Philosophien einteilen. Dem Fortschritt verschreiben sich solche, die für sich selbst arbeiten und beruflichen Aufstieg schaffen wollen, praktisch sachlich denken, gut verdienen wollen und auch ausgeben wollen, sowie die materiellen Werte und den Lebensgenuss hochschätzen. Sie erreichen ihre Ziele dadurch, dass sie sich ständig, wenn es eben geht, selbst belohnen und nicht auf Belohnung von außen warten. Der zweite Typ sucht Sicherheit und Festigkeit im Leben, besonders durch Schaffung einer stabilen Umgebung. Dazu gehören zielstrebiges Vorgehen, kluges und sicheres Investieren, ein eigenes Dach über seinen Kopf haben und verlässliche Beziehungen mit Familie und einigen wenigen Freunden und Kollegen pflegen. Diese Ziele erreicht man durch Arbeit, Sparen, Besitzen und durch den Aufbau eines begrenzten, aber stabilen sozialen Umfeldes. Höhere, in Gänsefüßen, Sinnerfüllung suchen solche Menschen, die ihr Pflichtbewusstsein in kulturellen und humanen Dingen verwirklichen wollen. Sie streben nach sozialer Gerechtigkeit und geistigen Werten unterschiedlicher Art. Diese Ziele können nicht durch Einzelaktion oder familiäre Kleingruppen erreicht werden, sondern über Gruppenorganisationen und man engagiert sich konsequenterweise für den Staat oder andere größere Vereinigungen zwecks Realisierung der idealistischen Vorstellungen. Die vierte Lebenshaltung bringt jene Menschen zusammen, welche die Arbeitsideologie ablehnen. Nach ihrer Meinung ist Arbeiten unmenschlich und der Kampf um den Aufstieg macht einen kaputt. Es werden keine großen Ansprüche an das Leben gestellt. Es wird nicht formell organisiert, aber man sucht viele lockere soziale Kontakte. Die Mittel der Verwirklichung sind, wie das Verhalten selbst, zwanglos und können eigentlich nur durch das praktizierte Verhalten beschrieben werden. Ablehnung von Arbeit und Anstrengung, aber doch geselliges Leben in freizeitähnlichen Umgebungen. Es war schwer, hierfür einen treffenden Namen zu finden, sodass wir uns vorläufig mit dem Ausdruck Nichtstun zufrieden gaben. Man hätte vielleicht Gammler sagen können, aber die gibt es nicht mehr. Das war in den 50er Jahren, heute heißen sie wieder anders. Nachdem wir nun wissen, dass die zwei zentralen Verhaltensdimensionen unseres täglichen Lebens Erfolgsorientierung und Stress heißen, wollen wir sehen, wie sie sich die vier Lebensphilosophien mit ihren übergeordneten Zielsetzungen darauf beziehen, also die Beziehung zwischen diesen Lebensphilosophien, Erfolgs- orientieren uns das im nächsten und letzten Bild. Sie haben also wiederum auf der linken Seite, wie gewohnt, Erfolgsorientierung und Stress mit den verschiedenen Subfaktoren und oben die vier Haltungen, Fortschritt, Sicherheit, Sinnerfüllung, Nichtstun. Sie sehen, dass Fortschritt, ich sage es Ihnen, sehr hoch korreliert mit Erfolgsorientierung. Die Korrelationen sind zum Teil außerordentlich hoch. Also Fortschritt korreliert mit Erfolgsstreben, Besonnenheit, Selbstbestimmung, soziale Kompetenz, Emotion, emotionale Kontrolle, aber nicht mit Stress. Sie sehen, dass jene Leute, die Sicherheit und Besitz aufbauen wollen und müssen, dass die ebenfalls noch eine ziemlich hohe Erfolgsorientierung weisen, aber deutlich niedriger und zur selben Zeit gestresst sind. Das sind diese Leute, die sowohl hohe Aspirationswerte in Bezug auf Leistungsorientierung als auch hohe Stressreaktionen haben, der Typ A, die Konservativen. Sinnerfüllung korreliert wesentlich niedriger mit Erfolgsorientierung, aber immerhin noch positiv und es gibt auch keinen Stress. Wer sich mit Philosophie und höheren Werten befasst, braucht keinen Stress haben, fühlt sich erfolgreich, aber genießt das in Maßen. Nichts tun korreliert mit nichts. Ich habe bei allen unseren Ergebnissen überhaupt keine sinnvollen Korrelationen mit Leuten, solchen Leuten gefunden, die davon ausgehen, dass das Leben als Arbeit überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur nicht mal als Vergnügen. Auch das können sie nicht gut. Sie können sich nur nicht beschäftigen und auch nicht besonders vergnügen, weil sie viel zu wenig organisiert sind, um das richtig, dazu gehört auch eben Organisation. Vielleicht ist auch einfach dieser Wechsel in den Beziehungen. Diese Leute sind ja nicht in Gruppen, auch sozial nicht organisiert, sodass die für einen Lebensgenuss notwendigen Bindungen sich gar nicht erst entwickeln können. Nun, das sind Dinge, die dann eben relativ leicht zu interpretieren sind. Erfolgsorientierung korreliert hoch mit Fortschritt, nochmal mittelhoch mit Sicherheit, niedrig mit Sinnerfüllung und nicht mit Nichtstun. Stress korreliert signifikant nur mit Sicherheit. Hieraus kann man zunächst zwei Dinge folgern. Natürlich, wenn etwas mit Stress nicht korreliert, dann ist das schon eher etwas Philosophisches, denn wir Menschen haben alle unseren Stress und wenn das mit nichts korreliert, dann sind wir schon in der Philosophie eigentlich. Die Hauptfolgerung ist, dass je näher eine Lebenshaltung an die materiellen und selbst die eigene Person verstärkenden Lebensweisen heranrückt, nicht wie die Nichtstuer nichts verstärken und nicht wie die Leute, die nur für den Staat arbeiten wollen, den Staat zu verstärken. Das ist nicht das, was hier bei den Menschen herauskommt. Ich weiß nicht, ob die Partei, die sich das gewünscht hat, das auch die Ergebnisse gekriegt hat. Die haben das natürlich nicht so analysiert, wie ich es hinterher analysiert und untersucht habe. Wäre vielleicht mal interessant, das herauszufinden. Je näher man an die tatsächlichen Dinge des Lebens, materiellen Werte und das, was man tut und erlebt, herankommt, umso interessanter, diversifizierter und sinnvoller sind die Korrelationen. Je weiter man von der tatsächlichen Beschäftigung mit dem täglichen Leben weggeht, umso geringer ist eine Lebensphilosophie auf das Leben des Menschen im Alltag bezogen. Nun, unsere Daten würden noch eine detailliertere Spezifikation der Lebenshaltung erlauben. Jedoch, es ändert sich nichts im Grunde. Ich habe Ihnen vielleicht nur einen Auszug von etwa ein Zehntel der Daten gezeigt, die wir im Prinzip gedeckt haben, aber sind gut ausgewählt und sie werden mit den anderen Ergebnissen auch zu keiner anderen Feststellung kommen. Ich möchte aber zum Schluss jetzt noch einmal zurückkommen auf das Thema Altruismus, weil bei vielen Diskussionen das immer wieder auftaucht. Wenn ich von Selbstkontrolle und Fremdkontrolle spreche, dann meine ich damit die positiven Werte, mit denen man sich selbst, mit sich selbst und mit anderen Menschen positiv umgeht. Das wird manchmal anders genommen. Aber deswegen habe ich die Definition entsprechend im Anfang gebracht. Ich meine aber ganz ernst, dass Altruismus von der Fähigkeit des Selbstmanagements abzuleiten ist. Der Gegenstand dieses Vortrages war ja im letzten Sinne die persönliche Effektivität des Individuums in der Lebensbewältigung und die Selbstbestimmung oder Selbstkontrolle der Erfüllung der eigenen Zielsetzungen. Und dies war eben als besonders wichtig erkannt worden. Die Menschen wollen es so, die Daten haben es so gezeigt. In der Dimension Erfolgsorientierung war jedoch auch die soziale Kompetenz oder Kontrolle fest eingebettet. Und dies entspricht der Tatsache, dass keine Lebensbewältigung ohne die Interaktion zwischen Mensch und sozialer Umgebung stattfindet. Das ist offensichtlich. Selbstkontrolle und soziale Kontrolle sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen korrelieren in Experimenten immer sehr hoch. Die sind sich nicht fremd, sondern sind sehr eng miteinander verwandt. Sie sind einander so ähnlich, dass Verfahrensweisen, die man benutzt in der Therapie, um Menschen zu fördern, ihre eigene Selbstkontrolle zu verbessern, praktisch dieselben Verfahrensweisen sind, mit deren Hilfe man auch andere Leute, also das Sozialverhalten und die Interaktion zwischen sich selbst und dem Partner fördert. Wenn man also ein Altruismus-Training erfinden würde, muss man auf jeden Fall nach allen Erkenntnissen, die wir haben, davon erstmal kennenlernen, wie man das Individuum zum Erfolg verhilft. Und das bringt das meiste des Trainings für den anderen. Und deswegen sind auch zum Schluss Aussagen zu verstehen wie: Fördern Sie den anderen Menschen aus Ihrem eigenen Interesse heraus. Oder bitten Sie nie einen Menschen um etwas, was gegen dessen Interesse geht. Oder auch Altruismus ist eine hohe Erfolgsorientierung für sich selbst im Dienste anderer. Danke sehr.